der Podcast.
Folge 132, der Jahresrückblick 2024, Teil 5.
Hallihallo, Hallöchen, liebe Hörenden, liebe Jahresrückblicksbegeisterte. Wir haben heute den 6. Januar 2025, wenn ihr die Folgen gleich nach Erscheinen hört. Es ist die letzte Folge. Und was gehört zu einer letzten Folge eines Jahresrückblicks von Lucke und Hengstmann dazu? Natürlich Tilman Lucke aus Berlin. Grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
So, wir sind mit unserem alphabetischen Alphabetisierungs-Jahresrückblicks-Dingen fast am Ende angelangt. Wir sind in den letzten Zügen. Wir sind bei den Buchstaben, die unten spitz sind. Also fast alle. Und zwar sind wir jetzt beim V.
Das ist ja interessant, dass man die so nennt. Also das ist so die Spitzengruppe letztlich, aber es ist es ja gar nicht.
Ist mir gerade so aufgefallen, als ich da auf meinen Spickzettel geguckt habe. Ja. Wir sind beim V. Das wollte ich eigentlich schon in der letzten Folge noch mit abfrühstücken, weil bei mir V, egal. Was hast du denn beim V, Tilman?
Ich habe beim V einen Namen, nämlich Vittorio Sgarbi.
Oh.
Kleine Anekdote des Jahres.
Vermutlich Italiener?
Genau, und zwar ein italienischer Kulturstaatssekretär. Okay. Und der ist zurückgetreten wegen Kunstdiebstahl.
Das ist so, als wenn sich ein Gesundheitspolitiker bei Maskendeals bereichert.
Ja, und also dieser Typ scheint auch ein bisschen speziell zu sein, so ein bisschen Kubicki Tourette, sage ich jetzt mal.
Ja, ich sehe Italiener, ja. Das ist schon wieder rassistisch.
Und er hat irgendwann mal eine Villa geerbt so genau ist es nicht erzählt worden, also da ist ein Bild draus verschwunden, das Bild heißt die Gefangennahme des heiligen Petrus, das ist irgendwie so ein uralt Bild halt, so ein Schinken, und jetzt gibt es eine Ausstellung, die er kuratiert hat, wo dieses Bild plötzlich wieder auftaucht, und das ist jetzt seins. Und noch absurder ist, dass das tatsächlich nicht genau dasselbe ist, also man weiß nicht, es ist so irgendwie, da dieser Petrus ist da vorne abgebildet und im Hintergrund dieses Bildes taucht plötzlich eine Kerze auf, die hinten irgendwas erleuchtet, wo gar nichts ist. Also es ist wirklich skurril. Lest euch das mal bitte selber durch, schaut euch das im Internet an. Vittorio Sgarbi und Petrus eingeben, dann findet man dieses Bild, was wirklich zwei verschiedene, und er sagt, das sind zwei verschiedene Bilder. Er weiß nicht, was das andere Bild ist, was da weggekommen sein soll. Es ist aber de facto weg und das andere Bild ist da. Da konnte er jetzt nicht weiter erklären.
Und das ist jetzt ein Rücktrittsgrund in Italien.
Ja, in den USA würde der wahrscheinlich noch befördert werden zum Minister für, der ist jetzt quasi in der Trump-Regierung, wäre jetzt dafür zuständig, in Iran alle Kulturstätten zu bombardieren. Also Raum ausfindig zu machen und zu bombardieren. So. Das hat ja Trump, vor 4 Jahren hat er das ja auch angedroht, ich will in Rache für die 52 Geiseln, die 1979 genommen wurden in der Botschaft, will ich 52 iranische Kulturstätten bombardieren. Aber klar, die Erleichterung kam auf dem Fuße, weil Trump weiß ja gar nicht, was Kulturstätten sind.
Also vor allem weiß Trump auch nicht, wo der Iran liegt egal.
Am Ende wird nur noch der McDonald's bombardiert in Teheran.
Das ist Kultur für Trump. Genau. So. Ich habe bei V, da haben wir jetzt blöderweise auch schon drüber gesprochen, natürlich von der Leyen. Aber um das, was wir mal wieder, dann gehen wir mal wieder auf den formalen Aspekt. Sie ist ja wieder, also sie ist ja aus dem Amt heraus angetreten als Spitzenkandidatin und ist wiedergewählt worden. Ich weiß jetzt nicht, wie ungewöhnlich das ist. Für mich persönlich ist es insofern ungewöhnlich, als dass diese EU-Kommission immer mehr auch in der öffentlichen Wahrnehmung die Position einer Regierung einnimmt. Schon allein durch diesen Wahlkampf, durch diesen von der Leyen zentrierten Wahlkampf. Also ist überhaupt schon mal jemand zweimal EU-Kommissionspräsident
gewesen? Ja, oft. Sehr oft. Also gerade in früheren Jahrzehnten, also Walter Hallstein, der erste Präsident der EWG-Kommission damals, der ist lang im Amt gewesen. Dann Jacques Delors. Sogar Barroso, der ja wirklich einer der schlechteren Präsidenten war, das war so ein bisschen so Scholz-mäßig, so ein Technokrat, der war auch zweimal. Und eigentlich nur einmal ist er die Ausnahme. Also Prodi und Juncker waren einmal.
Die ja eher gut waren.
Ja.
Naja, man kann ja halt nichts machen. Also man, EU-Kommissionspräsident ist ja...
Sehr viel machen. Doch die Kommission kann alles Mögliche anstoßen. Die hat ja Gesetzesinitiativrecht, was ja das Parlament nicht hat, das Europaparlament. Da kann nicht ein Abgeordneter sagen, Mensch, ich würde jetzt mal gerne das einführen, lass uns mal abstimmen, weil der darf es gar nicht einbringen. Und also die Kommission macht viel, das geht dann ja in den Rat und geht so seinen Gang, aber der Anstoß zum Beispiel, das ist auch ein Riesenaufregerthema 2024 gewesen, die Flaschendeckel auf Plastikflaschen, dass man die jetzt nicht mehr abnehmen kann, dass die einem die Augen ausstechen beim Trinken und das kommt von der EU-Kommission. Also bitte mit Mistgabel in Zukunft immer direkt nach Brüssel vor das Kommissionsgebäude.
Sollte man sowieso viel öfter machen. Naja, ich glaube aber, dass die EU-Kommission und dass gerade die EU ja auch für viele so, ich sag mal, schwierig regierte osteuropäische Staaten, die brauchen die ja. Einerseits wegen der Kohle und andererseits, damit sie irgendwie die Schuld geben können. Also in Tschechien war das ja lange Zeit so, ist heute auch noch so, dass man immer sagt, hier, die Kohle fassen sie ab und wenn irgendwas schief geht, ja, EU. So Autobahnen, ja, die nicht fertig werden, Schuld der EU.
Ja.
Ja, so, das ist ja halt schön.
Aber das wäre, glaube ich, in jedem Mehrebenensystem so. Das ist ja in Deutschland auch so. Also ja, Land, Bund, Kommune schieben sich da den schwarzen Peter zu. Und am Ende sind alle irgendwie schuld, aber immer man selber nie. Ja.
Genau. Und um da mal eine Demonstrantin aus den berühmten Merkel muss weg Demos zu zitieren, die sollen jetzt ja lieber mal ein paar Gelder geben.
Also so, mit einem Geld reicht es schon nicht, sondern man braucht schon mehrere Gelder.
Genau. Kommen wir zum W.
Mein W ist Weselski. Klaus Weselski, der berühmte Assad-Doppelgänger. Und wie ich festgestellt habe, auch Maduro-Doppelgänger. Also nur die Besten. Er ist sozusagen das Role Model für die besten Autokraten der Welt.
Und sächsischer Mundartsprecher. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ich vermute Maduro. Maduro ist der venezolanische Präsident, ist ja Busfahrer gewesen.
Genau.
Also der Lokführer der Straße.
Weselski war Lokführer. Ne?
Genau, vielleicht müssen die so sein. Und ich schätze auch mal, dass Maduro auch sächsisch spricht.
Das
Viva la Revolución, Compañero. Ja, kann sein.
Ich möchte aber mal diesem allgemeinen Weselski-Bashing mal so ein bisschen die Luft rausnehmen. Und zwar, nein, also nicht Weselski als Typ, gar nicht, aber diese Aufreger mit der Gewerkschaft der Lokführer, so dass man sagt, so ein kleines und ja, aber wir wissen natürlich alle, dass Streiks und Bahnstreiks und so, immer dafür, alles in Ordnung, das soll auch alles sein, weil das nennt man Demokratie, das nennt man Mitbestimmungsrecht, das ist alles okay. Was Weselski halt geschafft hat, und das ist das, was ich ihm ankreide, dass das so sehr übertrieben hat damit, man muss natürlich gerade als Vorsitzender, gerade so einer kleinen Gewerkschaft immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, dass dieses, wie heißt denn das, dass die nur noch die stärkste Gewerkschaft sozusagen, dass das letztendlich aufgrund der Streiks der Gewerkschaft der Lokführer, wie heißt denn dieses Gesetz?
Das von Nahles, von dieses sozusagen, ja, weiß nicht, wie es hieß, schöne Arbeitgesetz wahrscheinlich.
Genau, ja, sowas. Dass das im Prinzip aufgrund des Streiks, dieses übertriebenen Bahnstreiks, gibt es übertriebene Streiks? Ich weiß es nicht. Wenn ich als Lokführer die Macht hätte, ein ganzes Land lahmzulegen, dann würde ich die natürlich auch ausnutzen für meinen persönlichen Vorteil. Das ist ja das Recht von Gewerkschaften.
Naja, ich sehe das ein bisschen anders, weil wenn man es überreizt, dann kommt man halt zu dem Image, dass man sagt, Gewerkschaft heißt, der will gar nicht arbeiten. Der will zwar die Stelle haben, der will das Geld haben und den dritten Teil der Vereinbarung vergisst man dann. Und noch dazu eben auch, ehrlich gesagt, wer heutzutage Lokführer wird, der ist auch selber schuld. Wer denkt, das ist ja einfach kein Beruf, den man anstreben sollte als denkender Mensch, weil das erstens mal ist die Mentalität der Bahn scheiße und die Mentalität der Gewerkschaft. Also das trifft sich ja auch. Also eine schlechte Gewerkschaft in einem schlechten Konzern. Wobei, wie gesagt, wie du sagst, sie kann ja auch als gut gesehen werden, wenn man der Meinung ist, dass der Arbeitgeber einfach nur dazu da ist, einem das Geld zu überweisen. Naja,
aber es gibt ja nicht umsonst diese Mitbestimmungsrechte. Natürlich ändern sich die Zeiten und natürlich sollte man darüber mal nachdenken. Aber gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist natürlich die... Also es ist schwierig. Ich persönlich halte ihn auch... Wir haben ja sowas ähnliches in Sachsen-Anhalt mal mit dem BUND gehabt, der durch den Neubau oder die Nordverlängerung der A14 in Grund und Boden geklagt hat und damit diese Bauzeit, also die sollte ja schon seit 15 Jahren fertig sein, es wird wahrscheinlich erst in 15 Jahren fertig, was viel damit zu tun hat, dass der BUND gegen alles geklagt hat, was irgendwie mit dem Weiterbau der A14 zu tun hatte und die Debatte so weit ging, dass das Verbandsklagerecht in Frage gestellt wurde. Und das finde ich halt, das finde ich das Tragische an der Sache, dass man das Verbandsklagerecht, was ich wirklich eine gute Sache finde, also dass Verbände, Lobbyverbände klagen dürfen, ohne rechtliche, also ohne finanzielle und rechtliche Konsequenzen befördern zu dürfen, also Minderheitenschutz in der Demokratie, dass das durch diesen,
aber das ist halt auch alles wieder so eine Sache von, ob man es übertreibt. Und natürlich kann man sagen, jeder darf so viel klagen, wie er will. Und wenn man immer in so einem Verband ist, dann hat man auch finanzielle sozusagen Mittel dafür, um immer weiter zu klagen. Dass dann aber der, also dass schon der Rechtsstaat darauf achten muss, dass er nicht ausgehebelt wird. Zum Beispiel, wenn der BUND sagt, wir wollen hier gar nichts, hier hat gefälligst alles stillzustehen und wir wollen aus Prinzip, notfalls legen wir noch ein paar Kröten extra dahin oder ein paar Fledermausnester. Da muss man dann auch sagen, das ist wie bei allen Sachen, die Justiz muss aufpassen, dass sie nicht ausgehebelt wird durch ihre eigenen Regeln. Dann sind die Regeln nämlich schlecht. Sondern dann muss man sagen, dann wird der Instanzenweg abgekürzt oder dann wird sozusagen eine Art Zusammenfassung von Verfahren oder was auch immer. Man muss schon auch als Rechtsstaat reagieren auf, wie sich irgendwelche Streitparteien hochrüsten. Ja.
Genau.
Okay, aber zum Weselski wollte ich noch sagen, also der ist ja dieses Jahr eben weg vom Fenster, beziehungsweise turnusgemäß nicht mehr gewählt worden. Und bei seiner Verabschiedung kriegte er von der Gewerkschaft auf dieser Versammlung ein T-Shirt. Gibt es auch ein schönes Bild im Internet mit der Aufschrift, so wie Star Wars, gell? Aber halt, dann stand da drauf, das war's. So. Und ich finde, dieses T-Shirt wird jetzt Uniform für alle Bahner. Das war's. Ihr Zug, wo ist der? Das war's.
So, und damit sind wir auch bei meinem Weg ganz gut passend, auch ein Name, auch mit W. Wissing. Aktuell noch Bundesverkehrsminister und Bundesjustizminister. Und wie ich finde, ich verstehe den Mann nicht. Ich verstehe es nicht. Lindner schafft es, und ich meine, der war immerhin mal Generalsekretär der FDP, und zwar vor gar nicht allzu langer Zeit. Ja. Lindner schafft es, sich aus der Ampel irgendwie rauszufuchsen, und der tritt aus der Partei aus, nur um 2,5 Monate Verkehrsminister zu bleiben. Was ist mit dem Mann los?
Naja, der ist halt so ein Christ und denkt Verantwortungsgefühl und so weiter. Der ist ja der trägt es so ein bisschen vor sich her, dieses Pflichtbewusstsein. Und wie gesagt, Pflichtbewusstsein kann man ja gern haben, wenn man gute Arbeit leistet. Aber wenn man der schlechteste Minister in einer sowieso schon gar nicht so tollen Bundesregierung ist, dann kann man auch einfach mitgehen. Weil dieser Typ interessiert sich für die Bahn null. Der streicht jetzt die Lorbeeren ein für die Generalsanierung. Angeblich ist da ja auch nicht, also die wurde ja eröffnet im Dezember, diese Strecke Frankfurt-Mannheim. Und dann hieß es, so, die muss jetzt 10 Jahre lang nicht saniert werden. Ach nee, oh sorry, wir haben uns versprochen, wir meinten 5. Stell dir vor, die Generalsanierung führt dazu, dass in 5 Jahren da schon wieder was gemacht wird. Wahrscheinlich wieder unter Volker Wissing parteilos.
Ja, stimmt, der kann ja jetzt in jeder Regierung bleiben.
Das stimmt, ist ja, der ist voll der Joker.
Ja, so ein bisschen die Oma Lamprecht, ne? Naja, die Lamprecht stand ja auch blöd in der Gegend rum und dann wurde sie auf einmal Verteidigungsministerin.
Genau, das haben wir ja damals auch erzählt, ja, genau. Wie es dazu kam. Sie war ja nicht mehr Mitglied des Bundestages, wollte eigentlich in Rente gehen und hat dann gesehen, oh, der Scholz gewinnt die Bundestagswahl. Und dann ist sie da während dieser Zeit der Koalitionsverhandlungen immer im Reichstagsgebäude und in dem Regierungsviertel rumgelatscht wie so ein Gespenst, um sich in Erinnerung zu bringen. Es gibt ein Fraktionsfoto von der neuen großen SPD-Fraktion, das berühmte Foto, wo Lauterbach der Einzige mit Maske war. Und sie war die Einzige, die nicht abgeordnet der war, aber trotzdem auf dieses Foto latschte und keiner sagt was. Ja? Und so, also das war halt bei ihr, also gut, die ist ja zum Glück Geschichte, aber diese Herangehensweise könnte Wissing, weil der wird ja auch nicht mehr im Bundestag sitzen, aber der könnte da einfach rumspuken und sagen, hallo, ich hätte Lust.
Wer weiß?
Und ich habe Pflichtgefühl, also ich mache so. Ja, ich meine, ich kann auch Minister werden, ich kann, wenn ich sage, ich habe Pflichtgefühl, ja,
genau.
Aber mich fragt keiner.
Genau. Aus Gründen. So, kommen wir zum E. So, jetzt kommen die beiden spannendsten Buchstaben.
Ja.
Ich vermute, wir haben beide eine ähnliche Konstruktion. Was hast du denn?
Ich habe XIII. Also 13. Und zwar, weil dieses Jahr ja der berühmte Reichsbürgerprozess begonnen hat gegen Heinrich, der 13. Prinz Reuß.
Reuß, okay, sehr schön.
Also genau genommen drei verschiedene Reichsbürgerprozesse. Das ist wie so eine Konferenzschaltung bei der Bundesliga. Frankfurt, München, Stuttgart. Die können auch unabhängig voneinander urteilen. Das eine Gericht kann zu dem Schluss kommen, der Reichsbürgerputsch war geplant und er war auch ernst genug. Er war sozusagen Hochverrat. Die anderen können sagen Freispruch. Also das ist ein Experiment, was die Juristen deswegen eingegangen sind, weil sie sich nicht zugetraut haben, dass man das alles an einem Ort macht.
Jetzt mal ganz kurz meine Frage dazu. Ja, die haben einen Putsch, einen Umsturz irgendwie geplant.
Ja.
Haben die wirklich damit, oder hat irgendjemand damit gerechnet, dass das, also ich meine, die hätten dann, was weiß ich, jetzt mal ganz blöd, hätten Olaf Scholz erschossen und Reuß hätte gesagt, ich bin jetzt hier Bundeskanzler.
Ja.
Aber das, die hätten doch...
Oder Reichsverweser, es soll ja eine Monarchie sein dann. Ja,
ja. Ja. Aber die hätten sich da alle totgelacht, hätten den rausgeschmissen und das wäre es gewesen, oder? Also sowas hat doch keine Chance.
Also wenn man sich mal die Berichte von diesem Prozess durchliest, das ist schon so eine Mischung. Da gibt es Leute, die sich so raus aus der Schlinge reden wollen mit, oh, bin da einfach nur dran vorbeigelatscht und was weiß ich, ich gehöre eigentlich gar nicht dazu. Oder ich war nur die Kartenlegerin der Frau Malsack-Winkelmann und ich weiß nicht, was ich hier soll im Gerichtssaal. Also diese sozusagen, wie es bei den Nazis früher ja auch gab, so dieses, ach nö, ich hab doch da nicht mitgemacht.
Ja, das ist ja alles okay, darum geht es.
Und halt nicht, dieser Prinz Reuß, der ja der Kopf war, der ja in seinem Rittergut da auch in Thüringen quasi das als Versammlungsort zur Verfügung stellte, auch eine Waffensammlung da anlegte. Also ich glaube schon, dass die jetzt von außen betrachtet ist es natürlich so, der Staat inklusive Bundeswehr und Polizei mit Millionen von Waffen hätten natürlich nicht niedergerungen werden können von so ein paar Putschisten. Aber die haben ja wirklich gedacht, Tag X, da gibt es dann irgendein Signal. Und das war ja 2022, als dann die Königin von England starb. Dann dachten manche von diesen Leuten, jetzt muss doch gleich irgendwie die WhatsApp-Nachricht vom Prinz Reuß kommen. Ja, das ist die geheime Nachricht, weil die Königin stirbt ja nicht einfach so, sondern die ist ja die geheime Nachricht. Und ich glaube, die waren so irre, dass sie gedacht haben, das ist jetzt der Umsturz. Und wir kennen das ja vom Bundestag 2020, als diese Demonstranten dann plötzlich auf die Stufen des Bundestages kamen. Und dann rief irgendeine Demonstrantin, wir sind jetzt die Nationalversammlung. Also nur weil man, das ist halt wie, du kennst ja in der Sendung mit der Maus, diese Mausclips, wenn die Maus irgendwie denkt, ich will jetzt da in die Wand reingehen, was mache ich? Da male ich doch einen Tunnel an diese Wand und dann existiert der Tunnel, dann geht sie da rein und ist weg. Und so ähnlich so, wir sind jetzt im Bundestag, also beschließen wir jetzt ein neues Grundgesetz. Und ich glaube, dass die wirklich so denken.
Ja, aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, sind dann diese groß angelegten Prozesse, ist das denn nicht sogar zu viel, dass man denen zu viel Raum gibt?
Was heißt groß angelegt? Wie groß ein Prozess angelegt ist, deswegen hängt ja von dem Umfang der Anklage ab und die ist natürlich sehr umfangreich, weil es alle möglichen Beweismittel gibt und auch Aussagen. Mhm. Also die haben ja wirklich auch anderthalb Jahre recherchiert, das ist ja lang für eine Haftsache, weil wenn man in Untersuchungshaft ist, hat man ja das Recht auf einen frühen Prozess. Also die haben immer Vorrang und wenn sowas anderthalb Jahre dauert, gut, bei der Zschäpe dauerte es ja doch auch ungefähr anderthalb Jahre, bis der Prozess anfing. Also da muss man schon als Bundesanwaltschaft schon auch sich beeilen und das alles. Und die hatten ja selber auch die Todesstrafe für sich vereinbart, wenn es hieß, ja, wir verschwören uns hier und wenn einer petzt, dann erschießen wir den. Und ich glaube, dass die das auch ernst gemeint haben. Dass das aber natürlich am Ende nicht erfolgreich sein konnte, das ist ja ganz klar, aber trotzdem diese Haltung. Und es ist ja auch gefährlich, nicht nur gefährlich, wenn man die Bundesregierung absetzt, was nicht gegangen wäre, sondern es ist auch gefährlich, wenn man in den Bundestag reinlatscht und da irgendwelche, die man da zufällig antrifft, erschießt. Also das ist schon einfach ein Verbrechen, das man da plant oder Hochverrat letztlich mit Mordplänen. Also im Grunde ist, ich glaube, es ist... Also ich würde mich sehr wundern, wenn die davon kommen würden.
Nee, das sicherlich nicht, aber dass man das so, also ich sag, das hat ja keine Chance gehabt.
Naja,
also
aber weißt du, das ist wieder, aber da haben wir wieder die, was ja auch oft in der öffentlichen Debatte ist, diese von rechts oder von Mitte rechts wird es dann manchmal so verharmlost. Oh, das waren doch nur Opas, so die AfD zum Beispiel, da muss man sich doch nicht groß juristisch drum kümmern, die soll man laufen lassen, das waren nur verwirrte Opas. Während dann irgendwelche Klimakleber, die müssen lebenslang in Haft, So, ja, also das, der Maßstab stimmt nicht. Und wenn man Mordpläne schmiedet gegen die Bundesregierung, ja, dann gibt es eigentlich nur eine Antwort.
Muss das verurteilt werden.
Ja.
Ja, ja. Ich habe bloß Angst, dass das so Nachahmer irgendwie. Aber gut, okay. Ich habe tatsächlich jetzt, das haben wir, können wir schnell abhandeln, die, pass auf, Achtung, die x-te Klimakonferenz natürlich. Ja. So, war dies Jahr, war nix. Ich habe sogar schon wieder vergessen, wo die war.
In Baku.
Hm, stimmt. Da war da nicht auch mal ESC, das war interessanter.
Genau. Und weiß nicht, Olympische Spiele gibt es bestimmt auch noch irgendwann. Ja, also solche egal. Länder, wenn solche Länder Gastgeber sind von irgendwas, dann wird es nie was. Also ja, kann man eigentlich vergessen.
Ja, weil da wird nur, also ich habe das Gefühl, Klimakonferenz trifft man sich, guckt, schaffen wir es? Nö, alles klar, schönen Tag noch, lass Foto machen.
Aber ich weiß halt nicht, warum die das immer noch, das ist ja die 29. gewesen, ja, also genau. Es gab ja 1992 die Umweltkonferenz in Rio und die haben dann vereinbart irgendwie so einen Folgeprozess und die erste Klimakonferenz, die sich dann so nannte, war dann in Berlin 1995 und da, seitdem jedes Jahr und ich finde tatsächlich, dass man mal drüber nachdenken könnte, wenn man es schon immer wieder macht, dann doch bitte nicht jedes Jahr, weil das ist dieses Wie so ein Herbst-Event jedes Mal. Und wenn man denkt, wenn sowieso nur so ein Klimavertrag alle paar Jahrzehnte beschlossen wird, wie Kyoto und Paris, da brauchen wir natürlich auch Konferenzen, die darauf hinarbeiten, aber ob das wirklich jedes Jahr sein muss, das ist doch sehr in Frage.
Kostet ja auch, wa?
Ja, naja gut, aber es ist auch wieder so Konferenzen, es ist schon auch attraktiv als Land, die auszurichten, weil man dann in der Presse kommt, ja, international. Jedes Land ist gern Gastgeber von sowas Großem.
Hm.
Ja. Naja. Deswegen, das wird es immer geben, weil Win-Win halt, ja, es kostet zwar, aber man hat sein Land gut dargestellt und man kann eben als Aserbaidschan auch das auch in die Richtung lenken, weil das war ja nicht ein Land, was jetzt die Konferenz besonders vorangetrieben hat, im Gegenteil.
Das ist richtig. Okay, kommen wir zu Y.
Da habe ich Yunus, also das ist der neue Ministerpräsident von Bangladesch, ein Friedensnobelpreisträger, eigentlich Banker, der hat ein Banksystem erfunden, nennt sich Mikrokredite.
Und der ist jetzt Ministerpräsident in Bangladesch.
Genau, weil die Ministerpräsidentin verjagt wurde, Frau Hasina Wajed, und er wurde quasi als unparteilicher oder parteiloser dann auch von außen geholt. Er lebte gar nicht in Indien, glaube ich, in den USA und war dann plötzlich Ministerpräsident oder irgendwie der Posten nennt sich anders, der ist irgendwie Beauftragter, aber vom Rang her ist er Ministerpräsident. Okay, und der muss jetzt irgendwie da das alles vorbereiten mit Neuwahlen und mit allem.
Oh ja. Ja,
er ist jetzt sozusagen der Scholz, also sozusagen ein Parteiloser, der nichts machen darf, nur Wahlen vorbereiten, das ist wie Scholz.
Ich habe Fußball. Ja, das ist halt konstruiert, ich weiß. Ich wollte eigentlich über die EM reden, aber dann fiel mir ein, ja, Mensch, scheiße, die liebe FIFA, die hat ja jetzt vor kurzem noch beschlossen, dass die Fußball-WM 2034 nach Saudi-Arabien geht. Und das war nicht eine schöne Sache, weil wir mit Katar so unglaublich gute Erfahrungen gemacht haben. Lass uns doch noch eine Fußball-WM auf der arabischen Halbinsel machen. Machen wir wieder schön im Winter und weil es zu heiß wird, bauen wieder 1000 von Fußballstadien, die hinterher keiner braucht. Und so, und ich sag mal so, also mir fallen wenig korruptere Dreckshaufen als die FIFA ein. Das muss man einfach wirklich sagen.
Ja, selbst, da muss man, also ich dachte immer jahrzehntelang, das IOC und die FIFA, die liefern sich ja so einen Korruptionswettbewerb.
Richtig,
und
das ist richtig.
Wenn man jetzt sagen würde, beide sind gleich korrupt, dann wäre wenigstens das ein sportlicher und fairer Wettbewerb. Aber tatsächlich, die Olympischen Spiele der nächsten Jahre finden ja, also das ist auch ein Fehler oder das ist aus Versehen passiert, finden ja eigentlich alle in demokratischen Ländern statt, nämlich 2028 in Los Angeles mit und 2032 in Brisbane und 2024 in Paris, 2020 in Tokio und 2016 in Rio, 2012 in London. Das heißt, da ist nie eine Diktatur dabei gewesen.
Da haben wir richtig Diktatur gesagt, dann gibt uns wenigstens den Fußball.
Gut, bei Winterspielen ist es tatsächlich öfter eine Diktatur, also Russland, China. Wo ist die nächste? Die ist in Mailand und Cortina d'Ampezzo und die übernächste ist in, das weiß ich gerade selber nicht, aber.
Aber Italien ist ja mit Frau Dings, da ist ja auch schon schwierig, da genau. Ist ja.
Ja, also da muss man sagen, selbst das IOC hat halt irgendwann gemerkt, dass man doch das nicht überall machen kann und die Fußball, wie du sagst, Fußball-WM in irgendeinem Land, das mit Fußball traditionell wenig zu tun hat, da hätte man es auch in Deutschland machen können.
Das ist richtig. Wobei ich glaube langsam, dass die langsam auch, also gerade das IOC kriegt, glaube ich, auch mit, dass sowas dem Ruf, also die begründen das ja immer damit, dass man sagt, man will das da reintragen, damit die Weltöffentlichkeit mehr draufblickt und so. Aber ich glaube, die stellen gerade selber langsam fest, dass das dem Ruf der jeweiligen Sportbundes eher schadet. Mhm. Ich glaube deswegen, dass sich das IOC. Ja.
Und, aber Olympia, es war halt so, es wurde zwar jetzt berichtet vor kurzem, dass diese Spiele nach Saudi-Arabien gehen, aber das war seit über einem Jahr bereits klar, weil die nämlich schon damals, also weil der letzte Mitbewerber sich zurückgezogen hatte. Also es war jetzt keine Überraschung oder so. Aber klar, ich würde mich als Demokratie auch nicht trauen, da irgendwie mich zu bewerben, weil man eben so viel Zugeständnisse machen muss, beziehungsweise weil man keine Chance hat gegenüber Regimen, die endlos Geld haben, um da alles reinzupumpen. Weil als Demokratie muss dann, Schuldenbremse, selbst wenn man die nicht hat, muss man schon gucken, ja, wie viel Geld will ich denn dafür ausgeben.
Genau. Okay, dann kommen wir jetzt zum letzten Buchstaben des Alphabets und damit auch zu den letzten beiden Punkten unseres Jahresrückblicks, das Z. Was hast du denn?
Ich habe Ziegler, das ist ein AfD-Abgeordneter, Kai-Uwe
Ziegler aus Sachsen-Anhalt, natürlich.
Sachsen-Anhalt liefert immer die besten Abgeordneten und der steht für mich stellvertretend für die AfD insgesamt, die viel von sich reden gemacht hat und der Typ ist, er ist Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, weil er sich selber dazu gemacht hat. Er ist, also die AfD kriegt diesen Posten, aber der Vorsitzende muss gewählt werden und damit ist er nicht einverstanden. Und da ist er eines Tages einfach so, als allererster, in den Sitzungssaal marschiert und hat sich ein Namensschild davor gesetzt, Präsident oder Vorsitzender, und saß auf dem Vorsitzendenstuhl und war dann Vorsitzender. Ich weiß nicht, ob die Sitzung dann stattfand oder ob da überhaupt noch jemand außer ihm war, aber auch da wieder Sendung mit der Maus, also einfach was machen, genau. Was hinmalen, was dann auch Realität wird.
Ja, das ist ja sowieso, das wird in der Politik ja viel zu viel nicht berücksichtigt. Also das berühmte Ding, Trump, dass er sagt, in irgendeiner Stadt, in irgendwo essen die Migranten Hunde und Katzen. Wo war das? War das in Iowa?
Ich weiß in Springfield, nicht. Ohio.
Ohio, irgendwas mit vier Buchstaben, genau. Und die Stadtverwaltung sagte, nein, das stimmt nicht. Und Trump sagte einfach, doch. Und damit war das Thema für den erledigt. Und das sollte man ja viel öfter in der Politik einfach machen. Man sollte einfach sagen, doch, ist so. Ja. Genau. Ja, klar, was willst du dazu sagen? Ich meine, der Umgang mit der AfD, wir werden das jetzt 2025 sehen, obwohl da vielleicht noch nicht so ganz. Wie geht man mit denen um? Ja, ignoriert man die? Ignorieren bringt ja nichts. Aber mit denen zusammenarbeiten, die hoffähig machen.
Also es gibt ja jetzt im Bundestag den Plan, einen Verbotsantrag einzureichen. Das kommt dann hoffentlich auch noch. Also tatsächlich, der Bundestag hat im Januar und Anfang Februar noch recht viel zu tun mit diesen ganzen Sachen, die jetzt noch drinnen liegen. Zum Beispiel eben die Abstimmung über den AfD-Verbotsantrag, weil das wäre schon auch sinnvoll.
Wärst du dafür?
Auf jeden Fall, weil bis man, also es ist ja alles, das dauert ja alles ewig, wenn man den einreicht und bis das dann überhaupt das Verfahren anfängt, bis es dann beendet wird. Ja, das vielleicht kann man dann rechtzeitig vor der nächsten Bundestagswahl so ein Verbot auch erwirken, weil also es ist auch durchgesickert, dass der Verfassungsschutz eigentlich quasi unwiderruflich oder unumstritten der Meinung ist, diese Partei ist als Gesamtheit gesichert rechtsextrem. Nicht nur einzelne Landesverbände und auch nicht nur in Teilen, sondern als Gesamtheit. Und es wird jetzt höchstwahrscheinlich vor der Bundestagswahl aber nicht veröffentlicht, weil man denkt, ja, wir wollen nicht beeinflussen. Aber im Gegenteil, man könnte ja den AfD-Wählern den Gefallen tun und ihnen sagen, ja, das, was ihr wählen wollt, ist gesichert rechtsextrem. Dann wählen sie die ja trotzdem. Also man würde allen Beteiligten einen Gefallen tun, wenn man das vor der Wahl veröffentlicht. Aber die Regeln in solchen Bundesbehörden ticken anders, ja.
Also es würde auf jeden Fall was bringen und zu sagen, gibt es einfach eine neue Partei? Nein. Wie gesagt, meine Theorie, wenn die AfD irgendwann verboten wird, gibt es fünf neue Parteien.
Ja.
Und das ist halt das Problem. Genau. Mein Z, und da bin ich ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, mein Z ist 2025. Also, dass wir jetzt am Ende einen kleinen Ausblick aufs Jahr 2025 machen können. Und das werde ich auch so beibehalten. Mein Z wird dann immer, solange wir den Podcast in den 2000, also wenn wir dann irgendwann 3001 und so, dann wird es schwierig. Aber bis 2999 können wir immer als Z, mein Z wird immer die zweite, also ich habe nächstes Jahr habe ich das schon wieder vergessen, ich kenne mich. Aber okay, 2025. Ja, was erwarten wir? Also ja, fang du an.
Naja, also das wichtigste Ereignis halt die Bundestagswahl, ja, genau. Also haben wir ja jetzt bei fast jedem Buchstaben darüber gesprochen, so ist es halt, weil es einfach so ein Ereignis ist.
Genau.
Und ansonsten, ja, Trump, das ist alles international irgendwie, es geht halt so seinen Gang, dann die ganzen Konflikte. Ich glaube, es wird alles, ich glaube, es wird einfach so weitergehen wie jetzt, nur einfach noch ein bisschen verschärft. Und so ist es ja die letzten Jahre auch gewesen. Es gibt keine große Disruption in irgendwas, sondern es geht immer, immer weiter.
Naja, das weiß ich nicht. Also es sind ja jetzt ganz viele, also wenn das jetzt eine Serie wäre, würde ich schon sagen, das ist wie so eine Art Staffelfinale 2025. Es sind ganz viele Handlungsstränge angerissen worden, die alle 2025 zumindest zu einem vorläufigen Ende finden werden. Ich glaube tatsächlich, dass der Ukraine-Konflikt, wie schlimm es auch immer ausgehen wird, im nächsten Jahr irgendeine Form von zumindest Zäsur erfahren wird. Ende ist natürlich, also das auf keinen Fall, aber es wird, wenn es diesen Diktatfrieden geben wird, dann das wird nächstes Jahr passieren. Es wird diese ganze Geschichte im Bundestag, also die Ampel, das wird nächstes Jahr ein Ende finden. Es wird dieses ganze Chaos, was wird mit Trump, man weiß es nicht, das werden wir alles nächstes Jahr erfahren. Ob es gut wird oder schlecht wird, das weiß ich nicht. Aber wir werden zumindest, wird das Jahr 2025 ein Jahr der Zäsuren oder der Enden werden. Irgendwelche Dinge werden beendet, werden abgeschlossen. Handlungsbögen werden zu Ende geführt. Das wird passieren. Und zwar in ganz vielen Bereichen. Es wird auch diese große Wirtschaftskrise, die ja auch aufgrund dieses Ukraine-Konflikts und so schwelt und das jetzt hier Wirtschaft, alles das wird im Jahr 2025 zu irgendeinem Ende kommen. Das ist meine.
Ja, das ist zu hoffen. Die Wirtschaft, also das ist ja auch so ein Phänomen, dass Deutschland irgendwie als einziges Land so eine Rezession hat, die seit 2 Jahren andauert. Also da könnte man sich schon wünschen.
Deutschland war aber lange Zeit bei der großen Weltwirtschaftskrise immer das als einziges Land, was keine Rezession hatte.
Ja, und beides hatte mehr oder weniger mit der Schuldenbremse zu tun, weil sozusagen es ist ja auch gut, wenn man insgesamt wenig Schulden hat, aber in einer Krise muss man halt Geld ausgeben. So ist es nun mal. Und was der Fehler war, dass man Mitte des letzten Jahrzehnts, als es gut lief, nichts ausgegeben hat oder dass man eben nicht diese Infrastruktur angepackt hat. Und man weiß nicht, ob bei künftigen, wenn es wieder gut läuft, ob es dann wieder so läuft wie bei unter Schäuble, wo es heißt, nee, das Geld halten wir jetzt alles zusammen, die Bahn soll wieder ihre Generalsanierung verschieben. Also die Frage ist halt immer, kann man aus früheren Sachen lernen? Oder wenn es mal wieder eine Pandemie gibt, guckt dann einer ins Geschichtsbuch und weiß dann zumindest, wie man es nicht macht.
Ja, keine Ahnung.
Ja.
Okay, das war jetzt wie so ein kleiner Ausblick. Wir haben ja noch einen Rückblick mit dem Ausblick, haben wir jetzt noch, bevor wir uns jetzt sozusagen von euch dann verabschieden werden. Was haben wir denn letztes Jahr an den letzten beiden Punkten gehabt, Tilman?
So, also wir hatten 10 Fragen, die wir uns gestellt haben mit Prognosen. Und jetzt tatsächlich, wo wir über Pandemie gesprochen haben, Frage 9 war, ereignet sich eine Pandemie? Und da haben wir beide Nein gesagt und Überraschung, es war auch Nein. So, dann die letzte Frage. Welche Neuerung führt die Deutsche Bahn ein? Du sprachst davon, dass irgendeine neue Regelung bei der Mitnahme, also dass man irgendjemanden oder etwas mitnehmen darf, da weiß ich nichts von. Ich habe gesagt, es gibt eine neue Verspätungsregel und das ist auch tatsächlich ganz am Anfang des Jahres so passiert. Es gibt... Also die Bahn, wie gesagt, die Verspätung gilt ja für die Bahn erst ab 6 Minuten. Alles drunter ist pünktlich. Und jetzt in der Bahnstatistik, weil die Statistik so schlecht ist, wir haben dieses Jahr ja nur 60% Pünktlichkeit beim Fernverkehr. Und jetzt haben die eine sogenannte Reisendenpünktlichkeit eingeführt. Das heißt, die ist bei 15 Minuten. Und die gilt, also wenn ein Reisender Umsteigezeit hat oder so, und dann wird gemessen, kommt er höchstens 15 Minuten später als geplant ganz am Ende der Fahrt an. Das ist natürlich rein rechnerisch quasi unmöglich, weil es gibt ja Milliarden oder Billionen Reiseverbindungen, die man machen kann. Und ich weiß auch nicht, wie die das wahrscheinlich über Fahrgastbefragungen oder einfach ausgedacht, wie sie alles sich ausdenken. Sie schätzen ja die Fahrpläne nur noch. Also ich glaube, dass diese Statistik im Grunde einfach erfunden wird und jedes Jahr, jeden Monat dann tatsächlich ein bisschen besser ist als die echte Verspätung. Also sie haben jetzt die Reisendenpünktlichkeit eingeführt und damit habe ich den Punkt bekommen. Wir waren, Moment, jetzt muss ich mal hier zählen. Wir haben jetzt 4-4.
Okay.
Also wir sind beide gleich gut im Prognostizieren des Jahres 2024 gewesen.
Jeder 4 von 10, nur ja.
4 von 10. Und zur Erinnerung, im letzten Jahr hattest du knapp gewonnen mit 5-4. Also du liegst noch leicht im Vorteil.
Ja gut, aber das ist ja quasi Fehlertoleranz.
Ja, das stimmt. Genau. Wie bei Harris und Trump.
Okay. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das ist jetzt auch prognostisch, aber ich versuche es mal so zu formulieren. Welcher Politiker oder sagen wir mal zumindest, welche Partei wird den größten politischen Skandal im nächsten Jahr haben?
Muss man da nicht unterscheiden zwischen Mitte, also zwischen demokratischer Partei und totalitärer Partei?
Nö.
Naja, den größten Skandal. Das ist aber eine interessante Frage. Also man weiß ja nicht. Ich würde sagen AfD, aber eigentlich wäre es schon wieder zu langweilig, wenn sie den Skandal, weil naja, den hat sie ja immer automatisch. Sie ist ja der Skandal.
Okay, gut. Okay,
das meinte ich damit.
Ja, ich weiß, ich verstehe genau, was du meinst, aber das ist okay. Ich sage natürlich FDP. Es wird, ja, es wird auf irgendein Scharmützel wird's hinauslaufen. Ich würde mich sogar mit Christian Lindner festlegen. Ich würde sagen, es wird irgendetwas mit Christian Lindner passieren. Er wird nicht zurücktreten wollen oder er wird doch in die Regierung kommen und dann wird sich sein wahrer Charakter zeigen. Es wird irgendeinen politischen Skandal mit Christian Lindner vermutlich in der ersten Jahreshälfte geben. Und das wird vermutlich auch der größte politische Skandal innerhalb von Deutschland sein. Es ist ja, da passiert das einfach mit Kinderpornografie oder so. Das ist ja, wird ja immer gerne genommen. Ja, aber
dann pass auf, dann sag ich BSW, weil da sind ja auch interessante Persönlichkeiten und ja. Die haben auch sicher Lust auf einen großen Skandal. So,
genau.
Meine letzte Frage für das Jahr 2025 ist, tritt Zelensky zurück? Also es ist ja so, der ist ja gewählt 2019 für 5 Jahre. Laut Kriegsrecht dürfen keine Wahlen stattfinden, solange dieses Kriegsrecht dauert. Das wird immer alle 3 Monate verlängert. Aber wenn der Krieg irgendwann eingefroren werden sollte, dann müsste man ja auch müsste man neu wählen. Also ist er am Ende des Jahres noch im Amt, so rum kann man es formulieren.
Naja, das hängt jetzt so ein bisschen davon ab. Also es gibt ja 3 Möglichkeiten. Ne?
Ja.
Also der Krieg ist irgendwann vorbei und die Ukraine findet wieder Wahlen und er wird nicht wiedergewählt. So, das wäre ja jetzt die unwahrscheinlichste Variante, aber das könnte ja passieren. Die nächste Variante ist, er macht das wahr, was er gesagt hat.
Ja.
Sobald der Krieg vorbei ist, ist er weg.
Ja.
Das hat er gesagt.
Dass er nicht wieder kandidiert, ja, richtig.
Genau, also er wird, also sprich, und die dritte, und das ist für mich die wahrscheinlichste Möglichkeit, ist, dass Putin das regelt. Ich weiß nicht, ob die internationale Gemeinschaft in der Lage ist, Zelensky so zu schützen, dass ihn der FSB nicht doch noch irgendwie erwischt. Um deine Frage zu beantworten, ich denke nicht, dass Zelensky Ende des Jahres noch Präsident der Ukraine ist. Ich hoffe, dass es nicht durch Putin passiert.
Ja, gut, dann unterscheide ich mich mal wieder und sage, ja, er ist noch Präsident.
Okay.
Gut, das war ja jetzt ganz schön, 5 Folgen. Wir haben sie genau. In einem Rutsch aufgezeichnet und sind jetzt leer.
Das werdet ihr gar nicht merken.
Also, vielen Dank, lieber Sebastian, für das schöne Jahr 2024.
Ja, danke dir auch, lieber Tillmann. Und das Schöne ist, wir nähern uns mit unseren Folgenzahlen H2SO. Den Podcast gibt es ja 2 Jahre länger. Also nähern wir uns ja immer mehr an. Aber es liegt an den vielen Sonderfolgen. Was wir auf jeden Fall sagen können, im nächsten Jahr wird es mindestens eine Sonderfolge geben, nämlich am 24. Februar 2025. Lustigerweise der Jahrestag, also der dritte Jahrestag, ja, des Einmarschs. Nein, also der militärischen Spezialoperation.
Ja, so.
Da wird es auf jeden Fall eine Sonderfolge geben, wenn nicht Steinmeier noch irgendwas anderes entscheidet.
Ja.
Genau. Gut. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.